Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Schönen guten Abend zu Schlag den Groß mit Eva Schütz und Gerald Groß.
Guten Abend.
Und wir haben, wie ich es immer gerne hier sage, unser Kuschelduell, weil die zwei nicht immer unterschiedlicher Meinung sind, aber vielleicht haben wir ja jetzt eine Premiere. Es geht um den Song Contest, Eva, und da hat man eine durchaus unterschiedliche Reaktion gesehen. Also einerseits das offizielle Österreich, das sich sehr freut. Der Vizekanzler und Kulturminister hat Jay den Gewinner sogar abgeholt vom Flughafen. Auf den sozialen Medien liest man eher, können wir uns das überhaupt leisten? Wie siehst du das?
Man muss sagen, Jay bleibt doch wirklich nichts erspart. Kaum landet er in Österreich, wird er schon von Herrn Pablo umarmt. Das ist sicher auch nicht unbedingt das Schönste, was einem auf einem Flughafen passieren kann. Also ich glaube, man muss das differenziert sein. Jay hat seinen Auftritt sehr gut gemacht, ist ein sympathischer junger Mann, ist ein Contadinor, sowas gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und hat dort eine erstklassige Performance abgeliefert und hat diesen Song Contest großartigerweise gewonnen. Also man kann nicht jemanden wohin schicken und sich nachher aufregen, wenn er auch noch gewinnt. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ob dieser Song Contest prinzipiell eine Veranstaltung ist, an der man unbedingt teilnehmen muss oder soll, auch als Österreich. Ich glaube, das kann man sich überlegen. Die Kosten natürlich für die nächste Austragung sind relativ groß, werden sich in etwa um die 60, 65 Millionen Euro belaufen. Das ist nicht wenig. Davon wird einen Teil der ORF tragen. Der klagt eh schon ganz furchtbar, dass er mit seinen 700 Millionen Euro so unterfinanziert ist, dass er schon gar nicht mehr kann. Werbeeinnahmen kriegt er auch noch dazu, aber wie auch immer. Das andere wird die Stadt tragen, wo es ausgetragen wird. Der hat natürlich dann auch die Umwegsrente, Überbuchungen etc. Aber ob man natürlich bei so einem Event, wo es sehr viel Antisemitismus gibt, wo es sehr viel Queer-Community gibt, wo es sehr viel Wokeness gibt, prinzipiell dabei sein muss, das kann man, finde ich, schon diskutieren. Dem JJ muss man trotzdem gratulieren. Wir haben uns dazu entschlossen, dort mitzumachen. Jetzt hat er gewonnen. Jetzt kann man schwer sagen, der JJ ist schuld. Also das, finde ich, wäre übertrieben.
Gerald, bist du ein Fan vom Song Contest oder schwingt da dasselbe mit wie bei der Eva Schütz? Eigentlich, wozu sind wir da dabei?
Nein. Erstens, ich bin kein Fan des Song Contest. Erster Punkt. Zweiter Punkt, na selbstverständlich sollen wir dort dabei sein. Es ist ein internationaler Musikwettbewerb. Im Übrigen, ich bin ein großer Fan, wenn du es genau wissen willst, von Sanremo. Mhm. Das ist eher Mailiga, ja. Ricky Bobere und so, wenn die dort ihren Gastauftritt haben. Also ich liebe den Musikfestival von Sanremo um einiges mehr als den Eurovision Song Contest. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich 48 bin und jetzt nicht mehr zu dieser kreischenden Community gehöre, die sagt, so, also das ist vorbei. Aber dritter Punkt, nicht selbstverständlich.
Wobei, kreischen bist du eigentlich immer noch
ab und zu.
Ja, wenn du genau wissen willst, im Gegensatz zu euch Frauen, die sehr mit der Kopfstimme operieren, also so dass die ganzen Fensterscheiben dazu bruchen, arbeite ich mit der Bruststimme. Ja. Ja, und Bauch, die Bruststimme Bauch, ist bei mir sehr tief. Und beim Bauch wäre auch genug da. So, und jetzt der dritte Punkt. Na, selbstverständlich sollen wir teilnehmen. Und Johannes Beach, JJ genannt, hat eine sensationelle Leistung abgeliefert. Ich finde das großartig. Muss aber dazu sagen, dass ich Fan von Countertenören bin. Habe einmal Philippe Charouski, ein französischer Countertenor. Genau. Also ich bin ja klassischer Farinelli-Liebhaber in Wahrheit. Also diese Stimmen, diese Knabenstimmen, dieses Knabensopran, das dann der Countertenor ist. Wir haben in Österreich im Übrigen einen hervorragenden Zweiten, das möchte ich auch hier sagen, Alois Mühlbacher, ein hervorragender international anerkannter. Wir haben jetzt bei den Salzburger Festspielen Cecilia Bartoli, die dafür bekannt ist, mit Countertenören sehr viel zu inszenieren. Also ich finde das großartig. Und er hat ein Riesentalent. Und ich finde es auch großartig, dass er diese Spatenkunst, heute eine Spatenkunst geworden, des Countertenors in die Popkultur unserer Gegenwart übersetzt hat.
Aber findest du es großartig, dass Österreich gewonnen hat?
Na, selbstverständlich finde ich es großartig. Warum? Weil er sich ja als musikalisches Talent dort mit seiner einzigartigen Stimme, die du in der Breite der Gesellschaft nicht mehr hörst, präsentiert hast. Und er zweifelsohne eine qualifizierte, talentierte Countertenor-Stimme hat und ein Riesentalent ist, würde ich sagen. Ich meine, der ist, glaube ich, 23, 24. Das heißt, wenn der auf der Spur weiter ist, haben wir den mit 30, 32 auf allen großen Bühnen der Welt. Ich würde mir wünschen, dass er klassisch bleibt bei der Staatsoper und nicht abbiegt, so à la Conchita Wurst 2.0. Ja? Und irgendwann...
Wobei man sagen muss, so. Conchita Wurst hat natürlich den Auftritt ihres Lebens gehabt.
Ja, aber mir geht es ja darum, hast du danach eine Karriere oder nicht?
Ja, das ist eine Frage, worauf es beruht. Sagen, ne?
jetzt haben wir drei österreichische Song Contest-Teilnehmer. Udo Jürgens, Karriere danach, unbestreitbar im Mythenhimmel des Olymps, ja, der österreichischen Interpreten im deutschsprachigen Raum. Zeit. Conchita Wurst, toller Auftritt, habe ich wirklich tolle Stimme, brauchen wir nicht reden. Aber dann nicht mehr geliefert seit 10 Jahren. Also mir ist kein anderes...
Es gab eine Nachfolgesingle.
Möglich, aber sie ist eine Person des öffentlichen Interesses. Sie macht sehr klug, sie macht Mode, sie macht Jean-Paul Gaultier und alles in Ordnung. Aber diese Kultur-Kunst-Karriere ist danach nicht mehr gekommen, ist vorbei. Und dem JJ, dem Herrn Beach, wünsche ich, dass der eine klassische Karriere macht und vielleicht ein-, zweimal im Jahr auf eine Popbühne geht. Finde ich großartig. Und ich finde es großartig, dass in Österreich der Song Contest stattfindet, dass wir gewonnen haben. Was ich weniger großartig finde, aber gut, das ist halt das persönliche Schicksal. Dann kommst du heim, ja, hast 6.000 fesche junge Leute dort beim Eurovision Song Contest und dann hast du das ausgefragt, dass es einen Gestirnkrag vor dir, der am Flughafen steht und sagt, und dann heute, und das muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich freue mich sehr, okay. Aber wie damals... lassen wir die Vergleiche. Aber dass heute die gesamte Regierungsspitze, Bundeskanzler, Vizekanzler, Außenminister,
Selfies gemacht
hat, antritt, nein, zeigt doch, wie hin die Politik ist, dass man sich neuerdings in der kaputten Politik, wo sie alle nicht liefern, sich darüber freuen muss, weil einer in Cuxhaven oder sonst wo gut gesungen hat. Also, entschuldige. Ja, ich finde es komplett legitim, der Herr Bundespräsident soll empfangen, der Herr Bundeskanzler, aber dass da alle antreten wie die Weihnachtsgans, gewaschen, kampelt und putzt, und dann Selfies machen.
Man muss schon sagen, wenn man sich diesen Song-Contest natürlich so anschaut, im Schnelldurchlauf ist es schon ein bisschen, könnte man schon ein bisschen den Eindruck gewinnen, wie wenn sich die Welt bald selber abschafft.
Na, entweder
sind es irgendwelche
so
Männer in Frauenkleidern, ja, oder es sind irgendwelche dicken Frauen in Overknee-Stiefeln. Ja. Also wenn man sich das anschaut, ist es schon ein bisschen ein Zeichen der Dekadenz. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr die Hochkultur, die dort regiert, aber ist alles gut, was ich ein bisschen bedenklicher finde.
Gab es dort jemals Hochkultur?
Naja, es war zumindest ausschließlich Céline Dion Unterhaltung. Ne?
War Unterhaltungskultur, Céline Dion hat ihre Karriere dort begonnen. Einzelne. Also es sind da schon großartige Leute aufgetreten.
Jetzt ist halt einfach eher ein politisches Statement. Jeder braucht ein politisches Statement. Conchita Wurst hat das damals ja wahnsinnig gut abgeholt mit dem Bart, auf der einen Seite den Bart und den langen Haaren und den Brusthaaren und so weiter.
Tu mich nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt kein Fan vom Eurovision Song Contest. Also dass dort mittlerweile mehr Politik gemacht wird als Kunst, das sehe ich genauso wie du. Dass dort zwei Drittel aller, die dort auftreten, nicht singen können, ja, beim ersten Notenschlüssel schwer verunfallen, tödlich in Wahrheit, weil sie nicht einmal einen Ton treffen, auch geschenkt, okay? Dass man dort mittlerweile gewinnen kann, wenn man sie an Männerbord aufpickt oder an
der Frau vergeben kann. Ich glaube, der Männerbord ist die Hasen aufpickt.
Oder was auch immer, auch geschenkt. Ja? Dass du glaubst, du bist in einem Zombie-Film unterwegs, auch geschenkt. Brauchen wir über alles nicht diskutieren. Dass du mehr politische Botschaft, auch geschenkt. Aber gerade deswegen gefällt mir ja dieser JJ Beach so der gut, weil der eine echte, gute, künstlerische Qualität abgeliefert hat.
Was man schon noch besprechen
und
muss.
Nein, es stimmt nicht. Die Siegernummern. Also da sind schon einige dabei. Ich erinnere mich an den, so jetzt fällt mir der Name, Caesar Simpson.
Caesar Simpson,
der Dritte geworden damals. Ich meine, eine sensationelle Nummer. Kann man jetzt nicht, nur weil es vielen Leuten gefällt, ist es ja nicht schlecht, weißt du, wie
man... Nein, so. Aber was man, glaube ich, schon auch sehen muss, sind diese antisemitischen Ausschreitungen, die es davor gegeben hat, wo die Polizei dann mit Wasserwerfern, mit Tränengas gegen Pro-Gaza-Demonstranten, Pro-Palästina-Demonstranten und den Schwarzen Block vorgehen musste, wo man ja zu dieser Halle gar nicht mehr hingekommen hat, weil die Straßen blockiert waren, weil eigentlich schon mittlerweile alles blockiert war, weil man diese Leute dort kaum mehr in den Griff bekommen hat, dann die antisemitischen Zwischenrufe während des Auftritts der israelischen Sängerin. Also da muss man schon sagen, das ist natürlich auch ein politisches Statement, aber da ist, glaube ich, die Grenze des guten Geschmacks dann schon weit überschritten. Da wird man halt schauen, wie sich auch Wien oder wer auch immer das austrägt, welche Stadt oder Graz oder
Salzburg. Das wird ein bisschen anders sein.
Nächstes Jahr mit dem, vielleicht hat sich dann die politische Situation auch schon geändert, wie man das in den Griff bekommen wird. Ich glaube, das wird nicht ganz
einfach. Also ein Eurovision Song Contest unter der Voraussetzung in zwei islamischen Staaten wie Österreich oder Deutschland durchzuführen, das ist gefährlich. Also nur dazu in einem Kalifat, in einem islamistischen wie Wien. Also, dass das in der Schweiz durchführst...
Dass du dich überhaupt noch
hört? Nein, ich komme eh mit aufgeklebtem Bord unterwegs. So, dass die... Noch einmal, also das ist ja eine muslimische Stadt geworden, eine islamische, also wo auf Knopfdruck gleich 40.000 Hamas-Versteher am Stephansplatz stehen. Nein, ich erinnere ja nur an diesen Oktober, okay? Wo dann Israel darauf reagiert hat, richtigerweise, weil sie sich so einen Terroranschlag nicht bieten lassen. Und auf Knopfdruck, binnen von 4 Stunden, war der Ring voll und der Stephansplatz voll. Und du hast gesehen, wie stark Verbindungsfäden von den Glückskindern der letzten 10 Jahre
zu irgendwie. Du verwechselst jetzt gerade, es waren zwar damals gleich danach, 3-4 Tage danach, 300-400 Leute von Stephansdom.
Ich war dort, das war Syrien, da waren tatsächlich auch Knopfdruck.
Stimmt, Entschuldigung. Ja, hast du vollkommen recht.
Da waren 30.000 Leute.
Gott sei Dank nur ein paar hundert.
Aber jetzt unter uns gesagt, noch einmal, schau, wenn du durch Berlin oder auch Wien tagsüber als jüdischer Mitbürger keine Kippa tragen darfst, kannst in manchen Stadtvierteln, ohne dass sie dir vom Kopf gerissen wird, dann sagt das viel über die Zusammensetzung dieser Stadt aus. Ich sag's nur. Ich schreibe gerade an einem Buch, wo ich alle diese Fälle gerade sammle und mir ist gar nicht bewusst worden, wie viele hunderte Fälle das in Wahrheit die letzten 10 Jahre geworden sind. Und, aber zu Israel, was mir gefallen hat, da hat die Jury dann geglaubt, Politik machen zu können oder diese Fachjury, aber das Publikum hat dann
Israel als erstes mit 299 Punkten
vor die Koffer geschissen, wenn es nämlich nur nach dem Publikumsvotum gegangen hätte, hätte Israel gewonnen. Also da siehst du schon, die Menschen haben schon ein gutes Gespür für Recht.
Auch 2024 wäre ja Israel nach dem Publikumsvoting zumindest Zweiter geworden. Was ich auch finde, ich recht erstaunlich finde, was ein bisschen untergegangen ist, ist ja, dass der Sieger des Vorjahres, Nemo, der in einem rosa Ballett Gewand aufgetreten ist, ja aus... Nein, aber muss ja auf zu welcher Community möchte man auch offensichtlich dazugehören, wenn ich jetzt im Tütü auftrete?
Nein, ich habe gegoogelt.
Bitte. Er ist non-binär. Ja, ist ja wurscht. Ja, ist ja egal. Er hat auf jeden Fall ein rosa Ballettetür und ist non-binär. Also eindeutig der queeren Community zuzurechnen, der ja dann den Ausschluss der israelischen Sängerin gefordert hat. Und das, finde ich, sind dann schon, und da war er nicht der einzige Teilnehmer des Song Contest, des European Song Contest. Und da muss man schon ehrlich sagen,
weißt du,
dieses Verhältnis dieser Community zum
Antisemitismus schon schlimm. Ja, aber weißt du, was das Schöne ist? Es lässt sich nichts verbergen im Leben. Und wenn du dir diese Leute anschaust, ihr Performance, ihren Habitus, ihr Gesicht, dann verbergen sie ihren Charakter gar nicht, sondern sie schauen aus wie ein Vogelscheich nach dem Dritten Weltkrieg. Ich meine, Entschuldige, da war Dresden noch 45 noch annehmbarer und charmanter.
Ich habe das Bild von Nemo nicht in diesem Ausmaß vor mir, muss ich sagen.
Nein, ich glaube, der Zombie.
Du redest jetzt ein Blödsinn zusammen, dass ich jetzt in eine kurze Werbepause schalte.
Werbepause?
Und dann kehren wir gleich
zurück. Naja, wenn du Leuten ins Gesicht schaust, merkst du ganz genau, was sie denken.
Und dann reden wir so weiter über die österreichische Politik, bevor wir hier noch ein paar Aussehensbewertungen machen und ich einschreiten muss, bleiben Sie dran.
Naja.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu Schlag den Groß mit Eva Schütz und Gerald Groß. Und nachdem die beiden über Wokeness und Co. beim Song Contest geredet haben, kommen wir zu den Niederungen der heimischen Politik. Und da geht es vielleicht auch um Wokeness, keine Ahnung. Wie schaut es eigentlich derzeit mit der FPÖ aus, Gerald Groß? Weil man hat irgendwie den Eindruck, dass der Herbert Kickl zwar sehr viel kritisiert, aber so richtig in die Gänge scheinen die nicht zu kommen. Was ist da los?
Also dem Herbert Kickl geht's gut, glaube ich. Er freut sich, dass du heute so ein schönes blaues Kleid hast.
Das ist ein altes Kleid,
italienisches. Kann auch altes Blau kann gut sein. Ja, ist ja vollkommen wurscht. Ich sage dir eines, das ist das typische FPÖ-Blau. Herbert Kickl freut sich über deinen Konvertismus, dass du mittlerweile auch nach außen hin deine große Liebe zur Freiheitlichen Partei und Herbert Kickl unter Beweis stellst. Und das
also
rein
ich
optisch.
So,
jetzt habe ich dir die Antwort gegeben. Die zweite Antwort ist, um es realer zu sehen, wie soll sich ein Mensch freuen, der in dem von von dir vertretenen Sender jeden Donnerstag bei der von euch in Auftrag gegebenen Umfrage unangefochten auf Platz 1 steht, seine Partei zwischen 1-2% dazu gewinnt, dann wieder 1% verliert, dann wieder 1% dazu gewinnt, bei 33-34%. Währenddessen die in Österreich bekannte Kanzlerpartei, ja, aber so ist es, währenddessen die in Österreich bekannte Kanzlerpartei 21% hat und die Vizekanzlerpartei 20% hat und alle anderen irgendwo zwischen Not und Elend herumgrundeln. Und der dritte Punkt, über den kann Herbert Kickl und wird auch nicht glücklich sein, ist, dass diese Bundesregierung in Österreich mit diesem Sparpaket die größte Bestrafungsaktion aller Zeiten gegen das österreichische Volk durchführt, nämlich gegenüber Leuten, die diesen Budgetwahnsinn, Stichwort koste es, was es wolle, nicht angerichtet haben, auch nicht verschuldet haben. Auch der einfache Bürger in dem Land kann nichts von einer Überförderung durch die KOFAG-Agentur. Der einfache Bürger kann nichts dafür, dass sich der Herr Nehammer dazu entschieden hat, beim Wirtschaftskrieg gegen Russland mitzutun und unsere Energiemärkte verrückt spielen zu lassen und jetzt mittlerweile der einfache Bürger die Krott dafür schluckt, dass Österreichs Regierung die letzte schon die schlechteste war und die jetzt im Amt ist, die letzte noch toppen wird in Sachen schlechteste Bundesregierung. Das wird ihn sicherlich ärgern, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich glaube, dass er soweit Politiker Verantwortungsträger ist, der sagt, mir gefällt die Entwicklung des Landes nicht, wiewohl ich parteipolitisch sagen muss, mir spielt sie in die Karten. Aber ich glaube, da ist er mehr Staatsbürger als Politiker.
Also grundsätzlich hatte er ja einen Großteil der Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, zumindest fürs Budget 25. Sagt seine Unterschrift, die sie zum wiederholten Mal.
Also ich habe den Brief gelesen. Es ist ein sogenannter Sechszeiler. Wenn du, liebe Isabel, wenn du in diesen Sechszeilen brauchst, nur zur Information, wenn du in diesen Sechszeilen herauslesen konntest, dass die Freiheitliche Partei die Verdoppelung der E-Card-Gebühren haben möchte, die Einfrierung der Sozialleistungen vom Kinderbetreuungsgeld bis zur Familienbeihilfe etc., das, was die FPÖ wollte, ja, das stimmt, die Erhöhung des Sozialversicherungsbeitrages, im Übrigen nicht im Ausmaß von 0,7%, was aber die FPÖ wollte, war zum Beispiel die Bankenabgabe in der Höhe von 5 Milliarden und nicht von 250 Millionen und die FPÖ wollte die Abschaffung der OF-Gebühren. Ja, auch das wollte sie, das ist auch nicht gekommen. Und das schwarze Narrativ, ja, das wollte halt der Herr Kickl auch, das ist im Übrigen nur deinem schwarzen Jäckchen zurückzuführen, aber es ist wenig glaubhaft.
Also als Erste hat das mit meinem blauen Kleid.
Ja, ich bin jetzt noch relativ gut ausgestiegen, weil jetzt würde ich mich gleich als SPÖ-Konvertit bezeichnen. Ich sehe das schon auf mich zukommen.
Du hast so schöne blaue Fingernägel heute, wie ich gesehen habe.
Oh ja, das wird dem Herrn Kickl noch besser gefallen. Ich habe übrigens rote Fingernägel. Das wird dem Herrn Kickl,
also eine Kombination, die es in der Koalition noch
nicht gibt. Das wird dem Herrn Kickl nicht gefallen.
Nein, aber zum Budget, ich fand das Budget an und für sich nicht schlecht. Es hat keinen großen Entwurf, es hat keine große Vision, es hat auch noch kein großes Standortpaket. Das ist richtig. Österreich ist auch das einzige Industrieland zurzeit in der EU, das eine Wirtschaftsstagnation hat. Das ist ein Riesenthema. Prinzipiell wir sind Schlusslicht und wir sind wirklich die Einzigen, die kein Wirtschaftswachstum aufweisen in Europa zurzeit. Und das eben eigentlich als hochentwickeltes Industrieland, das ist schon im großen Ausmaß bedenklich. Ansonsten war es natürlich ein Mix an Dingen. Man hat da sehr viele von diesen Förderungen einfach wieder zurückgenommen. Also diese Valorisierung der Familienleistungen, die da so oft angesprochen wird, überhaupt der einkommensunabhängigen Sozialleistungen, die ist erst vor 2 Jahren eingeführt worden. Das ist ja auch die letzten 20 Jahre nicht valorisiert worden und die Erhöhung der E-Card, muss man auch sagen, die hat man jedes zweite Jahr, einen Pass braucht man, glaube ich, alle 8 Jahre. Also es sind Gebührenerhöhungen, die zwar alle treffen, aber die ja nicht auf jährlicher Basis durchzuführen sind. Also man hat versucht, das Ganze irgendwie ausgeglichen zu gestalten, finde ich, ist gar nicht so schlecht gelungen. Es fehlt aber die große Vision hinter diesem Budget.
Mhm. Jetzt ist es gleichzeitig so, dass natürlich diese Regierung, du sollst nicht am Handy lesen, während ich die Fragen stelle.
Ich wollte nur den Brief
stelle.
Hier zitieren, diese 6 Zeilen.
Also grundsätzlich, wir schauen ein bisschen in die Zukunft und nicht...
Ach so, immer dann, wenn die Vergangenheit unangenehm wird, schauen wir in die Zukunft. Und wenn die Vergangenheit dir passabel erscheint, dann sind wir Archivare und Historiker des Wahnsinns. Habe ich schon entdeckt.
Historiker des Wahnsinns machen und mit eurer Parteigeschichte anfangen.
Aber, ja. Da komme ich morgen wieder.
Wenn wir dann auch wieder der ÖVP Geschichte. Und der SPÖ mit reinnehmen, dann brauchen wir 3 Tage.
Da brauchen wir länger. Ja. Gehen wir lieber in die Zukunft. grundsätzlich stehen jetzt einmal 2,5 Jahre an, wo es keine Wahlen geben sollte. Jetzt gibt es einige, die sagen, wenn alles so bleibt, wie es
Was ist das nächste Oberösterreich wäre, eigentlich, genau, der oberösterreichische Landtagswahl?
Genau, und davor wäre eigentlich planmäßig keine Wahl. Natürlich weiß man nie, ob es nicht irgendwo eine Neuwahl gibt. Aber grundsätzlich gibt es ja einige, die sagen, das wäre eigentlich eine Chance für diese Regierung, dass sie diese Zeit nutzen. Du hast eine Riesenkrise budgetär, du hast keine Wahlen, dass sie jetzt doch einmal mit den Ländern Tachles reden und sagen, so, wir müssen jetzt eine echte Verwaltungsreform machen. Wir hören das seit Jahrzehnten, aber wirklich was weiterbringen bei Gesundheit, Bildung, Energie. Möglich oder Utopie?
Wie kommst du auf die glorreiche Idee, dass ein sozialdemokratischer Vizekanzler Andreas Babler es zulassen würde, dass der sozialdemokratische Bürgermeister von Wien auf die ihm noch 15a und der österreichischen Bundesverfassung zustehenden Grundrechte als Bundesland verzichten wird?
Du meinst, Niederösterreich wären die Ersten, die sagen,
Ich darf dich an eines erinnern. Große Verwaltungsreformen in diesem Land sind nie, und du kannst der FPÖ unterstellen, sind nie an der FPÖ gescheitert. Große Verwaltungsreformen scheitern hier. Stimmt nicht. Wir hatten einen Jörg Haider, der für Verwaltungsreformen sofort zu haben war, der die meisten Verwaltungsreformen, 799 vom Rechnungshof, damals Dr. Moser im Übrigen vorgeschlagen, freiheitlicher Direktor und der Jörg Haider. Nein, ich möchte schon dazu sagen, ihr tut es da immer so ein bisschen ein Stichwort einwerfen, dann konfrontiert man euch mit der Realität, dann ist es unangenehm, dann gehen wir in die Werbepause. Also der Jörg Haider wäre kein Problem für eine Verwaltungsreform, war es nie. Der Mario Kunasek, auch kein Problem. Wo sind die Probleme? Johanna Mikl-Leitner, da hinter mir, Ausfahrt Richtung Westautobahn St. Blöden. Dort um mich, von hier aus, ca. 200 Meter Luftlinie, Rathaus, Michael Ludwig. Dann schaue ich mir an, was der Haslauer zu einer Verwaltungsreform sagt, der Kaiser oder am Ende der Herr Doskozil. Und wenn dann die Verwaltungsreform vom Deregulierungsseppel so ausschaut, dass mein eigenes dereguliertes Dienstfahrzeug, Kraftfahrgesetz für Staatssekretäre in dem Land gibt, dann gehe ich davon aus, dass dieser Regierung nicht zuzutrauen ist, bestehend aus NEOS, SP und ÖVP, eine Verwaltungsreform. Ich würde es mir wünschen, tu mich nicht falsch verstehen, ich wünsche mir, dass wir eine Verwaltungsreform bekommen. Na selbstverständlich, 750 Punkte, Jomo, Dr. Moser, liegen noch immer am Tisch, nicht umgesetzt.
Ja, die muss man sich mal anschauen. Weil es sind, glaube ich, 1010 Empfehlungen vom Jomo gewesen
dann,
am Schluss. Und da haben sich halt erstens, ein Teil war einfach unrealistisch, aber so unrealistisch, dass das unumsetzbar war. Und der andere Teil
hat sich relativ
oft wiederholt.
Die ganze Asyl- und Migrationswelle hat uns Nettokosten, also das Minus für die Republik Österreich, in den letzten 10 Jahren 8,2 Milliarden Euro gekostet. Und jetzt frage ich mich, warum hat die Regierung da nichts gemacht?
Aber ich würde jetzt 8,2
Milliarden in 10 Jahren.
Für
die Glückskinder von der Frau Merkel, die irgendwo Leid betäuben oder mit Macheten
umrennen. Ich verstehe, dass du daran gerade schreibst und gern dauernd darüber redest. Aber ich würde ganz kurz, glaubst du, dass diesmal eine Verwaltungsreform...
Ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Also da hat der Gerald natürlich recht, die FPÖ war immer dafür. Liegt daran, dass die FPÖ keine Landeshauptleute bis jetzt gestellt hat und auch... In den einzelnen Gemeinden bei den Bürgermeistern relativ schwach vertreten ist. Die haben da einfach keine Interessen dran.
Du brauchst da 2/3 Mehrheit im Parlament.
Sind immer dafür. Ja? Und Rot und Schwarz teilen sich dieses Land noch immer so im Großen und Ganzen auf. Und die sind natürlich nicht dafür, weil ihre einzelnen Landeshauptleute da bestimmte Interessen haben. Josef Sepp Bröll war der Erste eigentlich oder auch der Einzige, der diesen Verfassungskonvent ins Leben gerufen hat, der doch ein Stück weiter kam als alle anderen. Das muss man fair sagen, aber auch nicht zur Umsetzung. Also ich halte diese Bundesregierung jetzt sehr damit beschäftigt, das Budgetdefizit irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich glaube nicht, dass von denen große Reformen zu erwarten sind. Also ich würde mich schon freuen, wenn sie jetzt zum Industriestandort Österreich eine entsprechende Strategie entwickeln würden.
Der Arbeitskreis kommt aber erst im Herbst.
Ich weiß.
Möchte ich dir sagen.
Ich weiß. Also eher vielleicht bis Herbst.
Wir sind das einzige Land in der gesamten Europäischen Union mit einem rückläufigen BIP.
Ja,
das einzige. Ungarn fliegt uns schon links und rechts mit einem Wirtschaftswachstum von 2,6-3% um die Ohren. Ungarn.
So. Aber die Ungarn sind ja extrem.
Nein, die waren immer schon erfolgreicher als wir.
Wäre jetzt nicht der große
Wahl. Nein, sag ich aber, auf die, wenn man so schweibt, nämlich.
Ja. Aber aus anderen Gründen, nein, aber ich glaube, eine große Verwaltungsreform ist jetzt eigentlich nicht zu erwarten.
Weil
ich glaube,
die Prophezeiung die Lüge heute nicht in Erfüllung geht.
Periode sich abschließt.
Das ist halt das Problem.
Was erwartest du da dann von dieser Regierung? Oder glaubst du, dass die jetzt 2 Jahre einfach so hinten
sind? Na ja, schau, jetzt haben wir mal den Cheche, haben sie heute gratuliert. Dann der Deregulierungsseppel, Schellhorn, hat sich einen zweiten Dienstwagen bestellt, jetzt hat er einen Audi A8 und einen Audi A6.
Na gut, der wird sich jetzt nicht 2 Jahre lang nur neue Autos
bestellen. Dann macht er ein Deregulierungsgesetz für Dienstwagen, habe ich gehört. Auch spannend. Dann erhöhen sie alle Gebühren
im Land.
Reisepassgebühren, Geburtsurkundenausstellung,
aber das geht auch mit
Sozialversicherung, E-Card, machen sie alles. Sie sackeln das Land aus, sie zerstören Betriebe, sie verwalten den Stillstand, sie sind verantwortlich für den Rückgang des Wirtschaftswachstums als einziges EU-Land. Wie gesagt, so machen sie weiter auf dem Trip, bis halt irgendwann einmal ein Duscher macht. Ich glaube, mehr früher als später.
Okay, was erwartest du dir von dieser Regierung?
Also sie haben jetzt dieses Budget einmal grundsätzlich begonnen zu sanieren, aber nicht mit wahnsinnig nachhaltigen Maßnahmen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wenn ich jetzt die Passgebühren erhöhe und die E-Card-Gebühren erhöhe und die Valorisierung zurücknehme, dann hat das schon einen kurzfristigen Effekt, aber es hat natürlich keinen mittel- oder langfristigen konjunkturellen Effekt. Und ich nehme mal an, der Herr Matterbauer, der ja ein Ökonom ist, der weiß das auch, dass das keine langfristigen Effekte hat. Ne? Also,
und dann, was ich auch vergessen habe, also 2 Dienstwegen haben sie gemacht, ein Budget und dann waren sie beim Papst.
Ja.
Vergessen.
Und beim Change.
Ja, also Christian Stocker haben mir meine Prälaten erklärt. Hello, Mr. Pope, I am Christian Stocker, you can say you to me. So soll das abgelaufen sein, das Gespräch. Aber er hat jetzt sein Selfie auch mit dem Papst.
So ist ja etwas schön. So.
Ja, doch. Hello, Mr. Pope. Doch. Okay. Das ist typisch Wiener Neustädterisch. Hello, Mr. Pope, you can say you to me. Naja, logisch. Aber weißt du was, ich bin froh, dass wenigstens der Karl Nehammer nicht tut, weil der hätte dem armen Papst Leo dem 14. die Hand gebrochen.
Nein, das wäre furchtbar gewesen.
Da können wir ja froh sein.
Nicht mehr winken können.
Nein, eben,
also nach diesen Ehrgruß.
Und Segnen auch nehme ich nicht mehr. Da war halt alles aus gewesen. Der hätte ihm den Fischerring auch noch zerbrechen. Sind wir froh, dass das nur der Herr Stocker war.
Der amerikanische Papst trainiert mit Privattrainer. Ich glaube, der ist
Händequetschen trainiert in erster Linie.
Du musst auch sagen, dass Papst Leo um einiges gesünder ausgeschaut hat als Christian Stocker. Muss man ehrlich sagen.
Aber jetzt hat man mit relativ kurzfristigen strukturellen Maßnahmen das Budgetdefizit versucht, in den Griff zu bekommen. Ob das gelingen wird oder nicht, das wird man erst sehen. Da ist natürlich jetzt nichts dabei, was mittel- oder langfristig wirkt. Und der nächste Schritt wäre jetzt wohl, und das würde ich mir erwarten oder das würde ich auch hoffen, dass man langfristige Maßnahmen setzt, die eine Sanierung des Wirtschaftsstandortes beinhalten würden, die ein Standortpaket beinhalten würden, sodass auch das BIP wieder anwächst, sodass sich sozusagen automatisch dann dieses Delta, also das Defizit, das ja eine prozentuelle Zahl ist, zum BIP wieder reduziert. Das wären Themen, dass der Arbeitsmarkt wieder anspringt, dass es wieder mehr Vollzeitbeschäftigung gibt. Du bräuchtest eine Reform, dass es sich tatsächlich auch auszahlt zu arbeiten, was ja jetzt nicht der Fall ist. Und du brauchst eine Pensionsreform, ohne dem wirst
natürlich. Du nicht 60 arbeiten, 3,2% Inflation, Arbeitslosigkeit 500.000, rückläufiges Wirtschaftswachstum als einziges Land der Europäischen Union. Das ist die Regierung, das sind die Reformen der Regierung.
Aber arbeiten bis 68 ist das, was du anstrebst?
Nein, ich habe immer gesagt, mit 45 Beitragsjahre sollst du 100% der Pensionsleistung bekommen. Wenn du länger arbeitest, sollst du 115% Pensionsleistung bekommen. Und wenn du kürzer arbeitest, statt 45 Beitragsjahre bekommst du halt nur 90 oder 92.
Aber die 45 Beitragsjahre sind ja dann bei Akademikern ohne dies vermutlich deutlich über 65, weil sonst wird sich das nicht ausgehen.
Naja, Achtung, die Akademiker arbeiten ja deswegen über 65. Warum? Damit sie auf die 45 Beitragsjahre kommen, weil es bis 27, 28
Nein, auf der Universität ist. Ja, natürlich, weil es sich drauf addiert. Ja. Und das macht ja auch durchaus Sinn, weil ein Arzt, ein Steuerberater etc., ein Rechtsanwalt ist wahrscheinlich deutlich
nur,
mehr in der Lage, länger zu arbeiten
als ein Verschubarbeiter. Mit einem Tunnelarbeiter, der beim Kolbentunnel in den letzten 20 Jahren unter der Erde gearbeitet hast, wirst du halt schwer auf 45 Beitragsjahre kommen. Und auf das sollte der Staat auch Rücksicht nehmen. Daher habe ich es als noch größere Sauerei empfunden, dass die Korridorpensionen jetzt auch noch dort anschärfen anfangen. Ja, aber wen hat es denn getroffen? Jetzt sage ich da mal Folgendes. Jedes Mal, wenn die ÖVP eine Pensionsreform gemacht hat, ist es schief gegangen.
Ja, zum Beispiel die unter Wolfgang Schüssel ist nicht schief gegangen.
Das ist jetzt alles in der Verklärung der Geschichte. Jetzt darf ich da erklären, was der erste Profiteur der Hackler-Regelung war?
Ja, die Wiener Gemeinde.
Nein, der Parlamentsdirektor.
Naja, okay, gut. Also da sind wir bei den Wiener Gemeindebeamten nicht
so weit. Weil die ÖVP den Herrn Parlamentsdirektor mit einverhandelt hat. damit ein Mensch, der mehr kriegt als jeder Sektionschef, früher in Pension gehen kann. Ich kann das sogar den Beamten der ÖVP nennen.
Die ganzen Beamten drin. Aber trotzdem wird man um diese Anhebung des Pensionsalters nicht herumkommen. Man muss schauen, dass man Menschen, die länger arbeiten, steuerlich begünstigt. Und man kann, glaube ich, auch mal über diese massive Steuerprogression nachdenken, weil warum soll ich mehr und länger arbeiten, warum soll ich mich mehr bemühen, wenn man am Ende davon nichts überbleibt. Und jetzt mit dem letzten, jetzt hat man die kalte Progression wieder im letzten Drittel abgeschafft, da hat man eine Maßnahme gesetzt, die genau dem entgegenwirkt, weil das letzte Drittel noch mehr
besteuert. Wir brauchen das Pensionsantrittsalter nicht zu erhöhen. Das würde viel einfacher gehen. Es würde einfacher gehen, indem man jene Menschen, die länger arbeiten wollen, einfach von der Sozialversicherungsabgabe befreit und tatsächlich steuerlich begünstigt und von der Pensionsabgabe. Dass Leute, die in Pension sind, dann noch eine Pensionsversicherung zahlen, obwohl sie mittlerweile
ist absurd,
aktive
Pensionen.
Entschuldige! Hallo! Meine Mutter hat bis 78 gearbeitet. Sie hat in Wahrheit draufgezahlt.
Nein, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe.
Hat draufgezahlt, damit sie arbeiten darf. Ja, entschuldige.
Ja, das ist total absurd.
Ich weiß genau, dass ich, sofern mir der liebe Gott die Gesundheit gibt, ich sicher nicht mit 65 zum Arbeiten
darf. Du redest hier, bis du 70
bist fix. Ja. Die Isabel wird dann hereinkommen im blauen Kleidchen mit einem Rollator, wird einleiten. Ja.
Während du noch herumspringst wie eine frische Weihnacht.
Ja. Ich glaube, wenn wir uns beide anschauen, können wir uns ausrechnen, wer rumspringt und wer nicht. Sorry to say. Wir sagen jetzt ganz zum Abschluss, was wünschst du dir von der Politik?
Also um eine ganz konkrete Maßnahme.
Sie sollen zurücktreten.
Sag
einfach, haut euch über die Häuser.
Nein, eine ganz konkrete Maßnahme zu fordern, eine massive Reduktion der Lohnnebenkosten und damit eine massive Entlastung sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber, damit man einfach Menschen beschäftigen kann, der Arbeitgeber überleben kann und der Arbeitnehmer was davon hat.
Du hast deinen Wunsch schon geäußert.
Haut euch über die Häuser,
Okay, das war's. Gut. Danke, Gerald.
Wir hauen uns jetzt auch
über. Ja, wir hauen uns jetzt auch.
Das ist unser, Stichwort. Wir gehen jetzt essen. Ich gehe auf einen Termin. Danke, Gerald Groß. Danke, Eva Schütz. Ihnen danke fürs Zuschauen.
Das war ein lustiger Termin, weil du heute schon Bella Figura machst.
Wir schalten viel Spaß, jetzt viel Vergnügen. Nein, es ist unfassbar, wie neugierig ihr nämlich beide seid.
Es ist auffällig.
Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem Duell Miesig-Leposchitz gleich weiter.
Das ist auch so lustig.